Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Am Mikrofon Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. In dieser Woche wieder mit einer Ausgabe, in der wir uns fast eine Stunde lang einem Thema widmen. Und zwar geht es heute um Gentests und Gendatensammlung und um das Internet. Wir alle oder viele erinnern sich vielleicht noch daran, dass Angelina Jolie, die Schauspielerin, sich vor einigen Jahren die Brüste hat amputieren lassen, beide, weil ihr ein Gentest ein fast 90% erhöhtes Risiko für Brustkrebs attestiert hatte. Sie hatte, wie gesagt, noch keinen Krebs, nur einen Test, der besagte, dass sie wahrscheinlich an Krebs erkranken wird. Noch vor ein paar Jahren hat es ein Vermögen gekostet, solche Gentests machen zu lassen, sich die Erbinformationen entschlüsseln zu lassen. Heute kann sich jeder eigentlich so einen DNA-Test bei Amazon klicken oder seine Speichelprobe zu einem der zahlreichen Anbieter im Internet schicken. Auch Daten sammeln immer mehr Erbgut. China ist ganz weit vorne, biometrische Erbinformationen zu sammeln, die Sicherheit zu erhöhen, wie das immer so heißt. Oder auch das FBI hat mittlerweile über 12 Millionen Datensätze von DNA-Informationen in seiner Datenbank. Was bringen solche persönlichen Tests? Was heißt das, wenn Staaten solche Sachen sammeln? Welche Informationen können wir da rausziehen? Welche Potenziale stecken drin? Aber welche Trugschlüsse sind möglich? Und wie ist so der rechtliche Rahmen hier in Deutschland und auf der Welt? Das sind so ein paar Fragen, um die wir uns in der nächsten knappen Stunde kümmern werden. Und wie immer gibt es natürlich Gäste hier im Studio. Das ist einmal Michael Seemann, er ist studierter Kulturwissenschaftler und schreibt in seinem Blog und in Büchern über Internetdinge, unter anderem über den Verlust der Kontrolle über die Daten im Netz und ist seit Jahren auch Kunde bei 23andMe, einem Internetanbieter für Gentests. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Dann ist zugeschaltet aus Nürnberg Brigitte Strawald, sie ist Ärztin und Epidemiologin mit einem zusätzlichen Abschluss in Medizinethik und Recht. Ganz herzlich willkommen.
Hallo nach Berlin.
Und dann ist Isabel Bartram hier im Studio, Molekularbiologin und Mitarbeiterin des genethischen Netzwerks, das Informationen zum Thema Gentechnologie und Fortpflanzungsmedizin vermittelt unter einer sehr kritischen Perspektive. Hallo Frau Bartram.
Hallo.
Wir fangen mal an, um so ein bisschen zu erklären, wie funktionieren diese Gentests eigentlich. Michael Seemann, Sie haben vor einigen Jahren so einen Test machen lassen bei 23andMe. Erklären Sie mal, was haben Sie da abgegeben, was haben Sie gelernt, wie hat das funktioniert?
Also ich habe diesen Test geschenkt bekommen zum Geburtstag und da war dann tatsächlich so eine kleine Schachtel und da ist dann einfach so ein kleines Röhrchen drin und da gibt es dann eben eine Anleitung dazu und die ist relativ einfach. Man muss da reinspucken, das muss schon eine relativ beträchtliche Menge an Spucke sein, die man da sozusagen hinterlässt und dann versiegelt man das Röhrchen und schickt es ein in die USA. Und dann kriegt man irgendwann tatsächlich Post oder ich weiß gar nicht mehr, oder man kriegt eine E-Mail und dann sind die Gendaten sozusagen verfügbar über die Webseite und dann kann man sich da einloggen und schon geht's los.
Ja, was geht da los? Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen?
Ja, also man muss sagen, damals war das halt noch relativ unreguliertes Terrain, jedenfalls haben sie noch relativ unreguliert, konnten sie agieren und da konnten sie noch eine ganze Menge Daten über die eigene Gesundheit vorhalten. Also beispielsweise, welche Krankheiten oder welche höhere Wahrscheinlichkeiten habe ich für welche Krankheiten, welche Conditions oder Traits, ne, wie sagt man irgendwie im Englischen. Und da konnte ich dann eben herausfinden, so Dinge wie, dass ich schwarze Haare habe. Ich konnte aber auch herausfinden, dass ich ein dreifach erhöhtes Risiko habe für alle Arten von Arterienverstopfung, sowas.
Und dann haben Sie die Arterien rausnehmen lassen? Oder?
Nee, aber ich glaube schon, dass das auch mit dazu beigetragen hat, dass ich so ein bisschen mehr einen gesünderen Lebenslauf habe, dass ich ein bisschen mehr auf mein Essen achte und dass ich mehr Sport treibe, ja.
Okay. Frau Bartram vom gentechnischen Netzwerk, das klingt doch alles irgendwie so ganz positiv. Geht schnell, kriegt man zum Geburtstag geschenkt, erfährt man, dass man schwarze Haare hat und verändert sein Leben, macht mehr Sport.
Naja, also ich sehe das eher kritisch, denn das Geschäftsmodell dieser Firmen ist ja vor allem, dass man für eine relativ geringe Summe eben sein Genom analysieren lassen kann, aber denen dafür dann die Daten gehören, die sie weiterverkaufen, zum Beispiel an Pharmaindustrie oder selber auch Forschung betreiben, von denen, also die Zwecke sozusagen dieser Forschung sind den Usern gar nicht unbedingt bekannt. Und ja, da ja, sehe ich eben kritisch. Und zudem muss ich auch als also Wissenschaftlerin sagen, dass ich ja, die sehe, dass die Tests eigentlich ja, nicht besonders stabil validiert sind. Also da man kann, also ja, die Aussagekraft ist eben sehr begrenzt, würde ich sagen. Also nur weil einem ein bestimmtes Risiko eben angegeben wird, heißt es nicht, dass man eben später tatsächlich diese Krankheit entwickeln wird oder nicht. Ja.
Daran erkrankt sozusagen. Ne? Frau Strawald, Sie sind ja Ärztin, Epidemiologin. Was halten Sie denn von solchen Tests? Inwieweit sind die aussagefähig? Was kann Michael Seemann mit dieser Information anfangen, dass er ein dreifach erhöhtes Risiko hat, an Arterienverkalkung zu erkranken?
Ja, Herr Seemann ist in gewisser Weise der Wunschkunde von allen, die diese DTC-Tests befürworten.
DTC heißt Direct to Consumer, also direkt an die Konsumenten vermarktete Tests, ohne Zwischenschaltung von Ärzten.
Richtig, das ist genau der Knackpunkt. Gut, dass Sie darauf nochmal hinweisen. Der entscheidende Unterschied zwischen diesen Online-Tests im Internet und dem, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Test ist, dass keine ärztliche Verordnung dazwischen steht und auch kein ärztliches Gespräch. Und das ist sicher ein Punkt, über den wir diskutieren sollten.
Das machen wir auch gleich. Mhm. Ich wollte kurz vorher, bevor wir sozusagen in diese inhaltliche Bewertung eintreten, noch mal ganz kurz klären, wie so ein Test abläuft und was wir, sagen wir mal, rein wissenschaftlich aus ihm rauslesen können. Und dazu haben wir vor der Sendung Anne Quante befragt. Sie ist zuständig für Humangenetik am Frauenklinikum rechts der Isar in München. Und sie hat uns mal erklärt, wie so ein Test abläuft.
Man gewinnt aus der Spucke die Zellen und aus den Zellen die Zellkerne. Und in den Zellkernen befindet sich die DNA, wo unser gesamtes Erbgut gespeichert ist. Und im Labor wird diese DNA dann bearbeitet und auf sogenannten Chips aufgetragen. Die meisten Labore schauen sich bestimmte SNPs an. SNP bedeutet Single Nucleotide Polymorphismus. Und von diesen Markern haben wir eine ganze Menge auf unserem Genom verteilt. Und auf diesem Chip befinden sich mehrere hunderttausend. Und in einem ersten Schritt werden dann Rohdaten generiert, die auf dem Computer gespeichert werden. Der zweite Schritt ist jetzt, dass diese Rohdaten übersetzt werden müssen in einen Gesundheitsbericht. Und dazu muss man diese Rohdaten statistisch auswerten, um berechnen zu können, wie wahrscheinlich es ist, dass man einer bestimmten Krankheit erkrankt oder wie wahrscheinlich das ist, dass ein bestimmtes Merkmal vorliegt.
Frau Strawald, erklären Sie doch mal, was ich aus diesen Ergebnissen rauslesen kann. Wenn also meine DNA analysiert wird und bestimmte Ergebnisse erstmal auch verglichen werden müssen mit anderen Ergebnissen, um eine Wahrscheinlichkeit rauszurechnen für Erkrankung. Was kann man aus diesen DNA-Tests wirklich für Erkenntnisse gewinnen?
Wenn wir über die DTC-Tests sprechen, dann ist es genau, wie Herr Seemann auch beschrieben hat, es ist nicht ganz klar. Also wir kriegen dieses Ergebnis, ein erhöhtes Risiko, zweifach, dreifach, vierfach erhöht, wie auch immer. Und die Übersetzung, was mache ich daraus, bleibt bei den DTC-Tests den Kunden und Kundinnen überlassen. Herr Seemann, ich hatte es ja gesagt, ist im Grunde wirklich der ideale Kunde, im Grunde das, was sich alle wünschen, die sich erhoffen, dass die Tests dazu führen, dass wir unser Verhalten ändern. Also mehr Sport treiben, gesünder essen, nicht rauchen. Das ist die Idealversion. Wir wissen, dass das nicht immer so funktioniert. Die Problematik ist nicht so sehr die Technik. Die Chips, die verwendet werden, um die SNPs zu untersuchen, sind sehr bewährte, etablierte Tests, die auch in normalen oder konventionellen Laboren verwendet werden. Der Trick ist, dass es keine Fragestellung gibt vorher.
Was heißt das?
Bei einer normalen genetischen Beratung gibt es in irgendeiner Weise eine Fragestellung. Sei es eine Frau, die einen Kinderwunsch hat und nicht sicher ist, ob es Erkrankungen gibt in der Familie. Sei es ein Mensch, der gemerkt hat, dass in der Familie sehr viele Darmkrebsfälle auftreten und dass jetzt die Frage gibt, gibt es eine genetische Komponente bei dieser Erkrankung? Und dann wird gezielt der richtige Chip ausgesucht, um alle Varianten möglicher Mutationen herauszufinden. Und daraus gibt es auch ein Ergebnis, mit dem wir etwas anfangen können, weil es kommen zusätzliche Informationen dazu, die jetzt die DTC-Firmen gar nicht abfragen, nämlich die Familiengeschichte, die Anamnese. Und dadurch ergibt sich ein Gesamtbild, mit dem wir wirklich auch mit den Patienten und Patientinnen dann entscheiden können, was weiter passiert. Die DTC-Ergebnisse sind reine statistische Wahrscheinlichkeiten. Es ist ein bisschen Schrotschussverfahren, auch wie Herr Seemann ja erklärt hat. Es geht von der Konsistenz des Ohrenschmalzes bis zur Augenfarbe bis zu eben wirklich ernsthaften Botschaften wie ein erhöhtes Risiko für Prostatakrebs oder für Herzerkrankungen.
Michael Seemann, Sie haben, glaube ich, einen Bekannten, der daraus andere Schlüsse gezogen hat als Sie. Also Ergebnis bekommen, Sie treiben Sport. Was ist mit Ihrem Bekannten passiert?
Ja, also Lukas Hartmann, ist eine lustige Geschichte. Als ich dieses Paket bekommen habe an meinem Geburtstag, da war auch dieser Lukas Hartmann da und er erzählte mir diese Geschichte. Er ist dort Kunde schon seit 2010, also relativ lange schon. Damals hat das noch richtig viel Geld gekostet. $1,000 hat er zahlen müssen für seinen Gentest. Und er meinte halt, also die Sache ist natürlich, wenn man einmal die Gendaten hat und wenn sie einmal vorliegen, dann kann man auf denen immer wieder neue Tests machen. Das heißt, immer wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse kommen, kann man immer prüfen, jeweils, ob das auf das Genom irgendeine Aussage hat. Das heißt, man kriegt Updates. Diese Updates kommen dann per E-Mail und dann hat er eines Tages eine E-Mail bekommen mit, es gibt ein wichtiges Update zu deiner Gesundheit. Und dann klickt er darauf, dann gibt es bei 23andMe nochmal so eine Vorwarnung, hey, Moment mal, das ist jetzt wirklich ein bisschen harter Stuff, willst du das wirklich wissen? Und er hat dann okay geklickt und dann kriegte er die Diagnose, dass er eine sehr, sehr seltene Erbkrankheit hat, dass, ich weiß nicht mehr, ich kenne mich medizinischen Begriffen nicht so aus, aber es war irgendwie eine sehr seltene Erbkrankheit, wo einem so die Muskelfaserverhärtung, bla bla, und das war natürlich eine Schocknachricht und dann hat er so ein bisschen an seinen Muskeln rumgedrückt und hat dann aber angefangen zu recherchieren, hat sich die Papers dazu runtergeladen, hat natürlich nichts verstanden. Er hat sich dann seine eigenen Gendaten, das geht bei 23andMe Gott sei Dank, dass man seine eigenen Gendaten sozusagen, die Rohdaten runterladen kann, hat das in so eine Open-Source-Software geschmissen, hat da rumgesprökelt, hat sich dann wirklich eingelesen in Genetik und was das alles bedeutet und hat dann wirklich so lange recherchiert, bis er wirklich verstanden hat, was in diesem Paper steht, ist dann nochmal zurückgegangen in die Rohdaten und hat festgestellt, die haben einen Fehler gemacht. Die haben wirklich einen Rechenfehler gemacht. Sie haben zwei heterozygotische Mutationen auf der DNA, haben sie sozusagen zu einer homozygotischen zusammengezählt. Das war im Endeffekt so ein Programmierfehler, ja, bei der Auswertung der Daten anscheinend und sind dann halt zu dem Ergebnis gekommen, dass er diese Erbkrankheit hat und er hat dann in den Rohdaten gesehen, dass sie da einen Bug haben, dass es funktioniert. Hat dann eine E-Mail geschrieben und dann, ach ja, sorry, tut uns leid.
Ja, Isabel Bartram, das sind so Sachen, die Sie wahrscheinlich befürchten, ne, vom Gentechnik-Netzwerk.
Ja, weil diese Ergebnisse der Tests können für Laien, die sozusagen eben ja keine Möglichkeit oder keine Zeit haben oder eben das genau das zu machen, irgendwie die Originalpapers zu lesen, wo sie dann wahrscheinlich auch, also bei Anlageträgerschaft, da gibt es ja tatsächlich teilweise einen kausalen Zusammenhang, aber bei so Assoziationsstudien, wo es eben nur darum geht, dass bestimmte Genvarianten statistisch irgendwie assoziiert sind mit Erkrankungen. Da muss ja nicht mal, also da ist nicht mal sozusagen ein direkter Zusammenhang gegeben. Und das muss man sich eben klar machen. Aber ein Laie, wie soll der das verstehen? Also selbst nach einem Biologiestudium und einer Promotion finde ich es schwierig, die Statistik dahinter irgendwie nachzuvollziehen. Und deshalb finde ich es total, also
unverantwortlich.
Ja, ich finde, ohne dass die Leute da beraten werden oder auch eine Möglichkeit haben, dann vorher auch zu wissen, was kann da rauskommen, was heißt es für mein Leben. Weil gerade wenn Leute so Anlegerträger-Tests machen, um zu entscheiden, ja, wie sie das in die Familienplanung einfließen lassen, dann kann das ja schon sehr tiefgreifende Entscheidungen zur Folge haben.
Frau Strawald, Sie sind ja Ärztin und Epidemiologin. Wenn wir das jetzt mal so hinnehmen, dass diese, sagen wir mal, unbegleiteten Tests durchaus ihre Risiken bergen, was wir auch an der Schilderung von Michael Seemann gehört haben, dennoch sind ja mit diesen Gentests an sich sehr große Versprechen und Hoffnungen verbunden. Also sowas wie eine personalisierte Medizin wird da häufig genannt. Also dass man anhand des Erbguts eben bestimmte Defekte erkennen kann und eben sehr, sehr zielgenau behandeln kann, weil eben sehr zielgenau Medikamente explizit für eine Person hergestellt werden können. Was halten Sie von diesen Hoffnungen? Ist das PR oder tatsächlich ein valides Versprechen, wenn solche Tests mit ärztlicher Betreuung und Beratung durchgeführt werden?
Da müssen wir jetzt zwei Sachen auseinanderhalten. Personalisierte Medizin ist wirklich ein irreführender Begriff. ich glaube, dass die meisten damit verbinden, dass eine persönliche Medizin oder so, wie Sie es beschrieben haben, da wird ein Medikament für mich maßgeschneidert und ganz auf meine Person zugeschnitten. Genau das ist es eigentlich nicht. Der Begriff personalisierte oder individualisierte Medizin ist de facto eigentlich eine, die sich nach kleineren Gruppen einfach nur orientiert. Im Prinzip müssten wir sie stratifizierte Medizin halten. Das ist genauso doof als Begriff, weil das gar kein Mensch mehr versteht. Geguckt wird nach Biomarkern und jetzt kommt der Gentest wieder ins Spiel. Also bestimmte Kennzeichen, die ich habe oder die eben eine bestimmte Gruppe von Menschen hat. Und dann kann man entscheiden, diese Gruppe mit den bestimmten genetischen Merkmalen wird ein Medikament gut vertragen, nicht vertragen oder sie hat gar keinen Rezeptor, um dieses Medikament überhaupt wirksam werden zu lassen. Und daher, ja, diese personalisierte Medizin bietet schon Optionen. Sie braucht diese genetischen Untersuchungen dazu, ob da die DTC-Tests das Passende sind, sei sehr dahingestellt, weil wieder die Tests sehr heterogen sind. Es werden unterschiedliche Marker untersucht, daher gibt es auch da immer wieder Probleme in der Umsetzung.
Sehen Sie denn irgendwelche positiven Effekte dieser personalisierten, also dieser DTC-Test, die ich wirklich mir im Internet klicken kann? Gibt es da irgendwelche positiven Auswirkungen, Möglichkeiten?
Gute Frage. Im Grunde ist ja die größte Hoffnung gewesen oder auch die PR-Kampagne, dass es so etwas bringt wie eine Ermächtigung der Bürger und Bürgerinnen, sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern, durch mehr Information und dann eben, wie Herr Seemann zu sagen, wenn ich weiß, dass mein Risiko für bestimmten Krebs erhöht ist, dann verhalte ich mich auch besser und umsichtiger und gesünder. Die Versprechungen sind einfach bislang nicht eingehalten. Wir haben gute Studien, die gezeigt haben, dass Verhaltensänderungen nicht nennenswert zu beobachten sind. Es ist aber auch nicht so, die andere Befürchtung war ja, dass es eher so einen Fatalismus gibt, dass Leute sagen, ja, wenn meine Gene sagen, ich werde krank, dann werde ich eben krank, kann ich eh nichts machen. Beides trifft so nicht zu, es ändert eigentlich nichts. Und das ist was wir gut kennen, generell aus der Medizin. Sobald es an unseren Lebensstil geht, werden wir sehr erfindungsreich, warum wir den jetzt gerade nicht ändern wollen.
Wie ist denn die Rechtslage eigentlich in Deutschland? Also darf man solche Tests kaufen und selber durchführen?
Die DTC-Tests sind in Deutschland verboten. Das heißt, vor allem der Anbieter darf keinen nach Deutschland schicken. Ich weiß nicht, wie Sie das gemacht hatten, Herr Seemann, damals. War es ein Geschenk aus den USA?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich hatte das so über Reich gekommen und ich habe da jetzt keine weiteren Fragen gestellt, um ehrlich zu sein. Aber, ich glaube, zu der damaligen Zeit war es noch so, dass auf jeden Fall die nicht zum Beispiel vom Zoll oder so abgefangen wurden. Man konnte sich die schicken lassen.
Es gibt natürlich immer noch kreative Möglichkeiten, aber ganz legal ist es nicht. Und wie gesagt, der Anbieter lässt es auch nicht mehr zu, dass aus Deutschland bestellt wird.
Okay, gut. Und was ist legal in Deutschland? Immer wenn Arzt involviert ist oder wie?
Richtig. Und das ist natürlich immer auch eine heiße Debatte. Warum reguliert der Staat hier etwas, was ich selber machen möchte oder könnte? Aber ganz klar, Gendiagnostikgesetz sagt, es muss eine ärztliche Beratung geben und im Prinzip auch die ärztliche Entscheidung zusammen mit Patient oder Patientin, ob so ein Test tatsächlich durchgeführt werden soll.
Frau Bartram vom Gentechnik-Netzwerk, wann halten Sie denn so einen Gentest beim Arzt, bei der Ärztin für sinnvoll und angebracht?
Also ich bin ja jetzt keine Medizinerin, ich kann das jetzt nicht einschätzen. Ich denke aber, wie gesagt, ich als Wissenschaftlerin bin ich mir bei einigen Tests überhaupt nicht sicher, wie valide die eben überhaupt sind. Ich denke, vielleicht macht es für einige Erkrankungen auf jeden Fall Sinn bei so Anlageträgerschaft. Einige dieser Tests werden ja auch für Erkrankungen gemacht, wo es eben unklar ist, ob, wenn es zum Beispiel geht, es gibt zum Beispiel Tests, um zu gucken, ob man eine Anlegerträgerschaft für Gehörlosigkeit oder so hat. Und es gibt ja die Gehörlosen-Community, die sich auch nicht als behindert sieht. Und da finde ich es dann auch fraglich, nach was für Zuständen wird da sozusagen getestet.
Okay. Ja. Frau Strawald, was sagen Sie denn? Welche Tests sind sinnvoll? Und wie gewiss kann ich mir da sein, wenn ich beim Arzt bin?
Bei der ärztlichen Diagnostik ist es, wie gesagt, der entscheidende Unterschied, dass es eine Fragestellung gibt. Niemand von uns wird einfach hingehen und sagen, ich möchte mal mehr über mein Genom wissen. Da gibt es auch gar keinen Termin, mal abgesehen davon. Das heißt, da habe ich ein konkretes Problem und muss besprechen, können wir genetische Informationen verwenden, um dieses Problem, ja, vielleicht nicht zu lösen, aber einfach besser entscheiden zu können. Bei diesen DTC-Tests, ich hatte es schon gesagt, ist es ein bisschen Schrotschuss. Da werden alle möglichen Merkmale und Veranlagungen abgefragt. Und hier muss man wirklich dann genau reingehen oder müsste jeder Kunde und jede Kundin reingehen in die Unterlagen, genau wie das geschildert wurde, um zu gucken, wie zuverlässig sind diese Informationen. Wenn da steht plötzlich, und das gibt es ja, ich habe ein erhöhtes Risiko für Alzheimer im höheren Alter. Wie muss ich das bewerten? Und genau betrachtet sagt es ehrlich gesagt nicht viel.
Na, immerhin, dass ich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit habe, an Alzheimer zu erkranken, oder
ja,
nicht?
Ja, und was heißt das konkret? Die Frage ist ja, erhöhte Wahrscheinlichkeit, ist es keine Diagnose. Wir haben nicht die Sicherheit, dass ich Alzheimer bekomme. Es ist eine Wahrscheinlichkeit, wie wir alle diese Wahrscheinlichkeit haben und möglicherweise einer mehr und einer weniger. Aber es ist völlig unklar, wann es auftreten würde, wenn überhaupt und wie schwer. Und es lässt alle anderen Faktoren, die zu Alzheimer führen, im Übrigen völlig raus. Und das ist so, glaube ich, auch einer der Knackpunkte bei diesen überhaupt Gentests insgesamt oder bei den Fragen über Genetik. Und das betrifft dann auch wieder die Diskussion um personalisierte Medizin. Es ist ja ein gewisser Hype, den wir haben, um alles, was mit Genetik zu tun hat. Es ist schick, diese Untersuchungen sind toll, es gibt da im Übrigen auch viele Fördergelder, weil es so ein Heilsversprechen hat. Alles Mögliche an uns ist durch unser Genom verursacht oder damit verbunden. Und damit blenden wir aber aus, dass auch dieses Genom natürlich beeinflusst wird durch ganz, ganz viele Faktoren außenrum. Unsere Umwelteinflüsse, unseren Lebensstil, da sind wir wieder bei dem, was es eben so unbequem macht. Und die einfache Lösung, dass eine Wahrscheinlichkeitsrechnung mir sagen würde, ob ich wirklich eine Erkrankung wie Alzheimer bekomme, ist tatsächlich viel zu kurz gegriffen.
Kommen wir mal zu den, ja, oder Michael Seemann noch.
Also da, ich weiß nicht, ob Sie da nicht vielleicht irgendwie ein bisschen zu pauschalisieren über das, was die Leute denken. Also ich meine, ich habe nicht das Gefühl, dass ich so einen Vorurteil habe von wegen, dass ich jetzt alle anderen Faktoren ausblende. Im Gegenteil, ich glaube, ich habe da schon ein relativ differenziertes Weltbild und ich weiß nicht, ob Ärzte da nicht vielleicht auch so ein bisschen Vorurteile darüber haben, was ihre Patienten oder nicht wissen oder wie sie ihre Welt sich vorstellen.
Guter Einwand, da haben Sie auch völlig recht. Und das ist natürlich der klare Vorwurf auch. Natürlich wollen alle Ärzte, Ärztinnen ihre Deutungshoheit sichern. Und an dem Punkt ist sicher was dran. Ich glaube, dass es aber hier auch kein Schwarz-Weiß gibt. Ich denke, die Lösung sollte sein, dass es auch, wenn es solche DTC-Tests gibt, irgendeine Art von Beratung geben muss. Ich finde die Informationen, die gerade eine Firma wie 23andMe bietet, im Übrigen hervorragend an für sich. Es ist ein sehr gut gemachtes Informationsangebot, das auch, bei dem ich auch entscheiden kann, wie sehr ich in die Tiefe gehe. Sie bieten auch die Raw Data an, also die Rohdaten, um selber gucken zu können. Man muss in der Lage sein. Aber wenn, dann ist es, da haben Sie vollkommen recht, durchaus auch eine Chance.
Ich würde gerne mal auf die Geschäftsmodelle zu sprechen kommen, weil das ja auch ein wesentlicher Punkt ist. Michael Seemann, Sie haben jetzt Ihre Daten da hochgeladen. Das ist eine private Firma. Was macht die mit Ihren Daten? Also außer sie zu analysieren und Ihnen ein paar Informationen zu geben.
Ja, ich weiß es nicht im Detail, aber es wird natürlich gesagt, dass sie für Forschung verwendet wird. Und im Gegensatz zu was viele jetzt sagen würden, ist das für mich ein Argument gewesen, zu sagen, okay, ich gebe dort auch, im Endeffekt bin ich da auch sozusagen Teil eines Forschungsprojekts und kann da halt so meinen Beitrag dazu leisten. So. Ich habe dann auch, und das geht halt, weil ich meine Daten auch runterladen kann, habe ich die Daten nochmal hochgeladen bei einem anderen Projekt, das heißt OpenSNP oder OpenSNP. Und das ist eben sozusagen so mehr oder weniger von zwei Wissenschaftlern als so eine Non-Profit-Organisation gegründet worden, die genau auf diese 23andMe-Daten und andere Dienstleister abzielen, dass deren Kunden dann nochmal sozusagen für eine offene Open Science-Plattform ihre Daten nochmal spenden können. Denn das war mir dann auch nochmal wichtig zu sagen, okay, ich möchte 23andMe nicht exklusiv meine Daten geben, sondern ich würde dann halt, wenn, möchte ich dann sozusagen, dass möglichst viele Leute daran partizipieren und nicht Leute daran ausgeschlossen werden.
Isabel Bartram vom Gentechnischen Netzwerk. Was
genethisch.
Machen, genethisch, Entschuldigung, genethische Netzwerk. Was machen die? Was machen die Unternehmen mit den Daten?
Naja, die kooperieren ja schon mit Pharmaunternehmen viel. Und 23andMe zum Beispiel mit Pfizer und
also ja, so ein Pharma-Riesen
in den USA. Genau, und auch mit anderen Firmen.
Kooperieren heißt, die geben denen die Daten?
Geben denen die Daten für Geld. Ja. Und die machen auch teilweise selber Forschung, soweit ich weiß. Aber eben viel geht es eben darum, die Daten zu verkaufen. Und ich glaube, ich habe jetzt selber diese Website noch nicht benutzt, aber ich glaube, man gibt da eben auch noch andere Informationen über sich ein. Die werden halt eben mitverkauft. Und machen die dann eben auch noch mal wertvoller, je mehr Daten eben über Lebensstil oder so dazukommen.
Aber Michael Simmern sagt doch, ich mache das ganz bewusst, ja, weil ich eben Forschung unterstützen will. Mach es vielleicht nicht nur bei einem Anbieter, sondern auch bei anderen, die so ein bisschen einen offeneren Ansatz haben, um eben ja letztlich der Menschheit ein bisschen weiterzuhelfen. Was ist dagegen zu sagen?
Na, das Problem, was ich sehe, ist immer, dass sozusagen Forschung an sich sozusagen gar nicht so nach dem Ziel gefragt wird. Und es nicht jede Forschung, würde ich sagen, ist gleichwertig gut in ihrem Ziel. Und da sozusagen so einen Freifahrtschein zu geben, finde ich, also würde ich persönlich jetzt nicht mit meinen Daten machen und finde ich, sollte auch mal drüber nachdenken, weil dann ja wirklich so jeder damit Sachen machen kann, auch Sachen, die man vielleicht selber nicht gut findet. Und die Pharmaindustrie, das wird auch explizit so formuliert, die sieht eben auch in so Genom-Datenbank-Sammelprojekten eben auch eine Möglichkeit, eben ja für bestimmte Erkrankungen Risikogruppen zu finden, also schon bevor die Leute krank werden, sozusagen Leute identifizieren zu können in bestimmten Risikogruppen, um eben, weil das auch einen sehr großen Markt an potenziellen Abnehmerinnen von Medikamenten eben eröffnet, dass man Leute eben schon sozusagen präsymptomatisch, bevor sie Symptome entwickeln, schon Medikamente verschreiben kann. Und ich persönlich finde das jetzt nicht so ein erstrebenswertes Ziel.
Frau Strauwald, als Ärztin und Epidemiologin, wie sehen Sie das? Also Michael Simmern sagt, ich stelle das der Allgemeinheit mehr oder weniger zur Verfügung, in einem Fall auch einer privaten Firma, aber eben dann auch der Allgemeinheit. Jetzt gibt es die Pharmaindustrie, die sagt, naja, wir können vielleicht auch Menschen identifizieren, die noch gar nicht wissen, dass sie krank sind oder gerade krank dabei sind, krank zu werden. Die können wir dann auch schon medikamentieren. Sehen Sie da eher Nachteile überwiegen oder die Vorteile?
Da sehe ich tatsächlich mehr positive Seiten grundsätzlich. Am Geschäftsmodell, glaube ich, kann man viel kritisieren, wobei gerade 23andMe das mittlerweile sehr offenlegt, mit wem sie arbeiten und dass sie auch eigene Forschung betreiben. Sie hatten da eine Art Shitstorm, als es bei den ersten Pharmaentwicklungen Reaktionen von den Kundinnen gab, die sich so ein bisschen betrogen gefühlt hatten, weil es damals noch nicht so offen gehandhabt wurde. Und so wie Herr Simmern erzählt, die Bereitschaft, an Studien teilzumachen und quasi einen Beitrag zu leisten für den medizinischen Fortschritt, ist unerhört groß. Und ich finde das durchaus bemerkenswert und auch unterstützenswert. Das ist ja genau das, was wir uns wünschen. Dass 23andMe hier bevorzugt mit der Pharmaindustrie arbeitet, finde ich eher schade, denn es gibt jetzt aus epidemiologischer Sicht natürlich ganz viele Fragen, die wir auch hätten. Gerade wenn wir gucken, Parkinson ist einer der Bereiche, in denen es eine starke Kunden-Community gibt von solchen DTC-Anbietern, die sagen, wir möchten, dass unsere Nachkommen nicht daran erkranken oder weniger Probleme damit haben. Deswegen tragen wir jetzt unseren Anteil daran und geben unsere Daten frei. Und da geht es natürlich um mehr als Medikamente, sondern es geht darum, herauszufinden, wo sind vielleicht die Ursachen. Vielleicht können wir hier Gemeinsamkeiten finden, um tatsächlich später die Krankheit zu verlangsamen oder auch durchaus frühzeitig zu behandeln.
Das ist ja schon ein Versprechen, was dem innewohnt und was ja auch Michael Simmern formuliert hat. Sagen wir mal, wenn alle Menschen auf der Erde ihr Erbgut zur Verfügung stellen würden und mit Namen und Lebensweise und, dass man dann eben genau rauslesen könnte, wie entstehen Krankheiten, was sind Rahmenbedingungen für Krankheiten, welche Rahmenbedingungen begünstigen Krankheiten. Gibt es denn schon Hinweise darauf, dass das wirklich funktioniert? Also, dass man mit diesem Big Data Ansatz tatsächlich Krankheiten besser auf die Schliche kommen kann, oder ist das nur eine Hoffnung bisher?
Nein, das gibt es schon. Es gibt wirklich gute Ergebnisse, die dann, wenn wir viele Daten haben, auch zeigen, dass wir neue Erkenntnisse gewinnen können. Aber, und dazu kommen wir wieder auf dieses DCC-Problem, dazu reichen eben nicht allein genetische Daten. Es ist jetzt natürlich, wenn wir die Frage weiterführen, der Trick, möglichst viel drumherum an Daten zu erfassen, ob das Fitness-Tracker sind oder ob das freiwillige Angaben, was ich esse oder wie ich mich bewege oder wie lange ich schlafe. Diese Information in Kombination mit den genetischen Daten wären eigentlich das, was wir uns eigentlich erhoffen, um tatsächlich bessere Antworten zu kriegen.
Es gibt ja auch einige, die sagen, gut, mache ich den DNA-Test, Gentest mache ich, aber eben nur anonymisiert. Mhm. Und wir haben Anne Quante, Humangenetikerin vom Frauenklinikum rechts der Isar, vor der Sendung mal gefragt, was von der Anonymisierung solcher Gentests zu halten ist.
Die werten ja schon mehrere hunderttausend sogenannte SNPs aus. Und die SNPs sind ja genau die Marker, die von uns voneinander unterscheiden. Das heißt, wenn ich möchte und die Absicht habe, kann ich natürlich schon diese Personen wieder identifizieren. Ich kann jetzt natürlich nur für mein Fachgebiet sprechen, dass es genetisch schon so ist, dass aufgrund von Markern und umso mehr Marker wir uns angucken, umso mehr können wir das natürlich auch zuordnen.
Also ist Anonymisierung im Bereich Gentest Humbug?
Also ich würde sagen, ja. Denn es gibt ja auch immer wieder Studien, also wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass eben eine Reidentifizierung von Daten durchaus möglich ist. Also vor allem, wenn man verschiedene Datenbanken verknüpft, wie also da gerade gesagt wurde, wenn man da auch noch so eben Daten von Fitness-Trackern oder von sozialen Medien oder was auch immer mit verrechnet, dann würde ich sagen, ist das schon relativ gefährlich, so was ja, Eingriff in die Privatsphäre auch geht und Identifizierbarkeit eben.
Es gibt ja nur einige, die diese Gentests, also die solche kenne ich auch, die solche Gentests nie machen würden bei 23andMe, weil sie das als Inbegriff des Hose runter begreifen. Ja, also was kann ich mehr von mir preisgeben als Name, Geburtsort und meinen genetischen Bauplan, der mir sehr, sehr individuell ist und den sonst außer mir niemand hat und in dem sehr, sehr viel Sachen festgeschrieben sind, vielleicht nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber so ein paar Sachen sind ja schon ablesbar und Krankheitswahrscheinlichkeiten eben auch. Michael Seemann, können Sie das nachvollziehen, dass Menschen sagen, ey, das ist mir zu intim, wer weiß, was damit passiert, ich kann die Konsequenzen nicht absehen, deswegen tue ich das nicht?
Absolut, absolut. Und ich habe, das war auch eine der Motivationen, warum ich das gemacht habe, war, weil ich eben auch zu dem Thema sozusagen forsche, zu dem Thema arbeite über Daten im Netz und wie sie verloren gehen können, war tatsächlich der Gedanke auch dabei, dass das wirklich die wahrscheinlich sensibelsten Daten ist, die wir überhaupt haben. Die sagen unfassbar viel aus. Wir geben vielen, vielen Institutionen sehr, sehr viele Möglichkeiten, uns deswegen zu diskriminieren. Und Arbeitgeber, Krankenkasse und so weiter und so fort. Das heißt, sie sind wirklich hochsensibel. Und ich kann absolut verstehen, jeden verstehen, der sagt, okay, das will er überhaupt gar nicht erhoben haben oder so etwas. Was ich aber sage, und das ist eben die Theorie des Kontrollverlustes, ist, dass wir diese Daten irgendwann, dass wir die Kontrolle über diese Daten verlieren werden, so oder so. Und bei Gendaten ist das sehr, sehr einfach. Wenn wir hier aus dem Studio gehen, kann ja jemand mit einem Staubsauger durchgehen und hat unsere Gendaten. Und bei den momentanen Tests kommen wir mittlerweile bei $1,000 pro Person. Ist das halt für, zumindest für jemanden, der wirklich daran interessiert ist, ist das keine Hürde. Und wir haben, und das ist die Realität, in die wir momentan, und zwar mit sehr, sehr hohem Karacho reinsteuern. Also so, sag ich mal, Privatsphäre in Sachen Gendaten wird irgendwann vielleicht so ein Ganzkörperschutzanzug sein, der dann eben davon uns davon abhält, Haare und Schuppen zu verlieren. Das kann nicht die Realität sein, in die wir die wir für uns haben wollen. Das heißt, mit anderen Worten, ich glaube, dass der Ansatz zu sagen, wir müssen Gendaten schützen, auf lange Zeit scheitern wird. Und ich glaube auch scheitern muss, weil die Medizin, auch das gesamte Gesundheitswesen wie auch die Krankenkassen durchaus sinnvolle Anwendungen haben, mit den Gendaten zu arbeiten, sei es für die Forschung, sei es aber auch zum Beispiel zur Risikokalkulation und so weiter und so fort. Das heißt, ich denke, wir werden in 10 Jahren, wird das ganz normal sein, dass wenn man sich bei seiner Krankenkasse registriert, dass man auch seine Gendaten abgibt. Ja? Also da will man als Krankenkasse überhaupt nicht drauf verzichten. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Selbst wenn man nicht, wenn verboten wird, danach zum Beispiel Tarife zu diskriminieren oder so etwas.
Also bevor jetzt nochmal zu diesem Punkt kommen, was sollte da eigentlich zulässig sein und wie können wir Nachteile und Potenziale gegeneinander aufheben, beziehungsweise so das organisieren, dass die Potenziale und die Möglichkeiten, die positiven überwiegen, müssen wir, glaube ich, nochmal ganz kurz sagen, wir haben jetzt ein bisschen über Krankheiten gesprochen und Wahrscheinlichkeiten, die man aus den Genen ablesen kann, aber was für Daten, was für Informationen, weiß ich nicht, Frau Bartram, können Sie denn oder können Genetiker aus meiner DNA oder aus der von Michael Seemann wirklich ablesen? Also jetzt über brisante Krankheiten, da haben wir gesprochen, aber ganz banale Sachen, Alter, Augenfarbe, Größe, Abstammung, was kann man da mit Sicherheit draus ablesen?
Ja, das ist auch gerade ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, weil es gibt ja gerade so einen Gesetzentwurf, dass forensische DNA-Analysen ausgeweitet werden sollen, eben auch auf Augen, Haar und Hautpigmentation, also Farbe und auch biogeografischer Herkunft, darüber wird auch geredet und über Verwandtschaftsanalyse auch. Und
Ist die Idee, wenn Ermittler DNA-Proben nehmen, am Tatort finden, dass diese DNA-Proben eben auch auf Augenfarbe, Haarfarbe, Herkunft desjenigen, dem die DNA gehört, ja, untersucht werden.
Angeblich. Also ich habe mir auch die Studien dafür angeguckt und ich muss auch sagen, dass ich da die Validität eben bezweifle, dass die wirklich, also die geben eben auch nur Wahrscheinlichkeiten an. Aber selbst wenn die sozusagen perfekt wären, wäre das Problem ja immer noch, dass sozusagen, wenn zum Beispiel eine Person mit dunkler Hautfarbe verdächtigt wird, dann wird sozusagen das eher publik gemacht und eher eine ganze Subgruppe von Menschen unter Generalverdacht gestellt und zu DNA-Reinuntersuchungen geladen, als wenn es jetzt rauskommt, dass die Person weiße Haut hat, weil das ja hier schon, also die meisten Leute weiße Haut haben. Das würde ja keinen Sinn machen, dann sozusagen alle Leute einzuladen. Und solche Dinge kann man eben auch ableiten, aber es gibt ja auch immer mehr Untersuchungen für auch Verhaltensmerkmale. Das muss ja sozusagen, die Sache ist ja, die Untersuchungen müssen ja gar nicht unbedingt hundertprozentig stimmen, aber Leute können ja trotzdem nach den Ergebnissen diskriminiert werden. Und das, da sehe ich halt das Problem, dass zum Beispiel dann auch Verhaltensweisen oder eben gerade ist auch so eine neue Studie erschienen zu Intelligenzgenvarianten. Also und ich würde es irgendwie anders sehen. Also ich denke nicht, dass sozusagen die Lösung ist, dass alle ihre genetischen Daten offenlegen und sehe das auch nicht als Ziel. Ich denke schon, dass immer Leute auch selber darüber entscheiden sollten, welche Informationen sie haben wollen und welche sie selber veröffentlichen, auch für andere Leute, und dann den genauen Zweck sozusagen mitentscheiden. Das ist eben das auch das Problem bei diesen großen Genomdatenbanken, dass die Sachen für verschiedene Forschungsprojekte verwendet werden und die Leute gar nicht mehr darüber informiert werden.
Frau Strawald, wie sehen Sie das? Wie kann man die Risiken, die wir genannt haben, also die Michael Seemann auch genannt hat, Diskriminierung bei Krankenkassen, also angepasste Tarife für Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben für Arterienverkalkung, Herzinfarkt etc., dass die eben mehr zahlen müssen oder dass Arbeitgeber sich Gentests vorlegen lassen, um zu gucken, ne, wie hoch ist das Risiko eigentlich, dieses Menschen jetzt dauerhaft zu erkranken und ich muss dann wohl noch Lohnfortzahlungen leisten. Wie können wir die Potenziale und die Gefahren in eine Balance bringen, sodass es irgendwie vielleicht so am Ende dazu führt, dass die Vorteile überwiegen?
Das geht, glaube ich, nur durch staatliche Regulierung, um wieder dieses Unwort in den Mund zu nehmen. Denn im Grunde, wenn diese genetischen Daten da sind, lässt das ja nicht viel Spielraum. Wobei, ich gebe schon Frau Bartram in gewisser Weise recht, das, was diese Tests sagen, ist einfach oft eher genetische Astrologie. Also wir können da alles Mögliche rauslesen. Fangen wir bei Augenfarben an. Das sind mindestens 6 Gene beteiligt und wir können lediglich blau und braun einigermaßen voraussagen. Und es gibt eine hohe Fehlerzahl dabei. Und bei all diesen anderen Merkmalen ist das ähnlich.
Also wir reden immer über Wahrscheinlichkeiten.
Wir reden immer über Wahrscheinlichkeiten. Und Wahrscheinlichkeit heißt, es kann auch das Unwahrscheinliche passieren. Das heißt, auch die Angaben, die Krankenkassen nutzen können, sind ehrlich gesagt nach wie vor sehr, sehr begrenzt, außer bei den wenigen klaren monogenetischen Erkrankungen, wo wir sagen können, wenn jemand diesen Defekt hat, dann wird er oder sie erkranken. Aber das sind ja wirklich die Ausnahmen. Und alles andere ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Deswegen sehe ich auch das Bedrohungsszenario immer etwas ambivalent. Klar, niemand von uns gibt freiwillig, spontan, freiwillig Gendaten her oder diese Vorbehalte sind sehr groß. Aber ich glaube, und da knüpfe ich an das, was Herr Seemann gesagt hat, an. Wir müssen insgesamt uns überlegen, wie wir mit Daten umgehen. Genauso sensibel sind doch Kreditkartenabrechnungen oder eben Fitness-Tracker-Daten oder alle anderen Daten, die wir eigentlich nicht preisgeben möchten.
Aber wenn irgendjemand gelernt hat, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen, dann sind es doch die Versicherungen. Ich meine, die leben doch von nichts anderem, als zu berechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein 63-Jähriger mit diesem Auto einen Unfall erleidet, und passen daraufhin ihre Tarife an.
Das stimmt, und da gibt es auch gerade eine sehr aktuelle Debatte. Die Versicherungswirtschaft hat sich zu Wort gemeldet mit der Klage oder Befürchtung, dass diese Gentests dazu führen, dass die Tarife steigen werden. Warum? Weil jemand mit so einem Test herausgefunden hat, er hat ein erhöhtes Risiko und sich schnell ganz, ganz teuer versichern wird. Und weil die Versicherung nicht danach fragen kann oder darf nach Gesetzeslage, wird sie irgendwann große wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Das halte ich beispielsweise auch für ein überzogenes Szenario. Grundsätzlich nochmal, all diese Faktoren fließen oder können sicher in eine Risikokalkulation von Versicherungen oder großen Unternehmen einfließen. Aber wie zuverlässig das sein wird, das wissen wir schlicht noch gar nicht.
Michael Seemann, wie gehen wir denn damit jetzt um? Also wenn Sie davon ausgehen, das wird eh alles irgendwo gesammelt werden und wir haben da eh keine Kontrolle mehr drüber, was schwebt Ihnen da vor?
Ja, also allgemein denke ich, brauchen wir eine Gesellschaft oder müssen wir die Gesellschaft so ausstaffieren, dass mir ist nicht zum Nachteil gereicht, wenn meine Daten irgendwie in irgendwelche Hände geraten. Das ist, glaube ich, so pauschal das Ziel, das wir formulieren müssen. Und da ist die Krankenkasse natürlich ein ganz, ganz großes Beispiel. Aber wir haben ja eigentlich auch ein Diskriminierungsverbot in dieser Hinsicht bereits gesetzlich etabliert. Das ist ja keine Raketentechnologie, das haben wir schon implementiert, da könnte man wahrscheinlich noch mal ein bisschen weitergehen. Ein wirklich solidarisches Grundgesundheitssystem wäre, also dieses Zwei-Klassen-System, das wir momentan haben, ist wahrscheinlich auch eher schlecht. Ich glaube, mehr hin zu einem wirklich solidarischen, diskriminierungsfreien Gesundheitssystem wäre ein wichtiger Schritt. Ich glaube, bei den Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Verhältnis, das ist sowieso ein schwieriges Thema. Ich bin da allgemein immer eher so, ich bin so ein Freund des bedingungslosen Grundeinkommens, dass einem das zumindest nicht irgendwie in existenzielle Schwierigkeiten bringt.
Aber also eine wirklich solidarische Krankenversicherung würde bedeuten, dass eben alle in die Krankenversicherung einzahlen, in die gesetzliche Krankenversicherung, um das Risiko solcher Wahrscheinlichkeiten, die sich durch Gentests vielleicht offenbaren, zu streuen.
Auf die gesamte Gesellschaft, genau. Mhm. Und vor allem natürlich auch auf die starken Schultern, die momentan alle bei den privaten Krankenkassen sitzen.
Frau Bartram vom Genethischen Netzwerk, was schweben Ihnen so für staatliche Regulierungen vor?
Zuerst einmal, dass sich an die bestehenden Regulierungen gehalten wird. Das ist auch nicht immer so. Also es gab schon Fälle, wo Leute zum Beispiel, Leute, die eine bestimmte genetischen Test haben machen lassen und den bei einer Bewerbung bei einer privaten Krankenkasse, also beim Antrag zur Aufnahme, mit abgegeben haben, weil sie nicht wussten, weil sie nicht beraten wurden, dass man das da nicht abgeben muss. Also zum Beispiel so Faktor 5 Leiden, das ist eine Prädisposition für Thrombose. Und dass die dann ihnen einen Risikoaufschlag von 30% angeboten wurde auf ihre Prämien oder ihnen dann ganz, also nachdem sie sich beschwert haben, sie dann ganz abgelehnt wurden. Also es kommt sozusagen jetzt auch schon vor. Und daran müsste sich halt mehr gehalten werden. Und sonst sehe ich das genauso. Die Lösung ist ein solidarisches Gesundheitssystem. Aber ich sehe die Lösung halt eben auch nicht, trotzdem solche Datenbanken zu etablieren, weil man weiß ja nie sozusagen, was sich gesetzlich ändert, welche Interessen auf die Gesetzesvorhaben einwirken. Und wenn die Daten einmal da sind, die gehen ja nicht mehr weg. Also es ist ja nicht, dass sie dann gelöscht werden.
Frau Strawald, als Epidemiologin und Ärztin, sollen wir diese Datenbanken erstmal gar nicht erstellen oder alles tun, damit sie gar nicht erst entstehen?
Da kann ich ja nur Nein sagen. Natürlich würden wir uns solche Datenbanken wünschen für die Wissenschaft und für die Forschung. Und das Beispiel, das Herr Seemann genannt hat, die OpenSNP oder OpenSNP, ist ja eines, das zeigt, dass wir auch kreativ damit umgehen können. Und ich würde mir mehr wünschen von solchen Ideen, auch mehr aus der Wissenschaft. Also ich glaube, wir müssen uns da auch ganz selbstkritisch an die Nase fassen. Wir haben einfach Entwicklungen verschlafen. Warum bietet die Wissenschaft nicht sowas wie 23andMe als öffentliches Angebot an? Und das finde ich durchaus schade und auch durchaus kritikwürdig für uns selber. So insgesamt, glaube ich, sind die Regelungen, die wir haben, momentan ganz gut in Deutschland, aber das heißt nicht, dass wir nicht aufpassen müssen. Wir sehen es gerade in den USA, wo sich natürlich gerade ohnehin sehr viel tut, aber es gibt einen neuen Gesetzentwurf, Preserving Employee Wellness Plans Act, der den Arbeitnehmerschutz deutlich untergraben könnte, denn es wird gefordert, dass Arbeitnehmer bei sogenannten Gesundheitsprogrammen am Arbeitsplatz genetische und Gesundheitsdaten freiwillig angeben. Und wenn sie das nicht machen, werden sie zwar nicht entlassen, aber sie haben bis zu 30%, glaube ich, höhere Anteile an den Krankheitsausgaben selber zu tragen. Also da ist das, was wir haben, müssen wir bewahren. Das sehe ich schon genauso wie Frau Bartram und Herr Seemann. Aber es sollte uns aber nicht alles daran hindern, uns nach guten, kreativen Lösungen umzugucken.
Also das klingt jetzt aber für mich schon so, als gäbe es schon so eine Macht des Faktischen, die Menschen dazu zumindest mittelfristig drängt und bewegt, ihre DNA, ihre Daten irgendwo abzugeben bei der Krankenkasse, bei den Arbeitgebern, und es jetzt quasi so ein gesellschaftlicher Prozess und ein Lernprozess eintreten muss, um mit diesen Wahrscheinlichkeiten richtig umzugehen. Aber da scheint es mir, stehen wir noch ziemlich am Anfang, oder?
Da haben Sie recht. Und das ist unsere Aufgabe. Deswegen, jetzt gerade Frau Quante und ich hatten das ja auch als Aufgabe genommen, zu erklären, was bei diesen DTC-Tests zu bedenken ist, dass es eine Entscheidung ist, die in gewisser Weise unumkehrbar ist. Das Wissen, das wir gewinnen, ist unumkehrbar. Und damit sollten wir uns vorher auseinandersetzen, auch dass Ergebnisse kommen können, die wir nicht kennen. Und das müssen wir erklären. Und wir meine ich jetzt wirklich alle, die in der Forschung tätig sind und die an solchen Entwicklungen interessiert sind. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen.
Michael Seemann, wie stellen Sie sich das vor, wenn jetzt eine Gesellschaft lernen soll, diese Wahrscheinlichkeiten von solchen Tests so zu interpretieren, dass sie nicht dazu führen, dass Einzelne völlig ungerechtfertigterweise benachteiligt werden? Wie soll das gehen?
Ja, also das eine ist das Verstehen von Wahrscheinlichkeiten und Statistik. Ich glaube, das Lernen von Statistik sollte, also nicht, das ist nicht nur eine gentechnische Sache, sondern es hat natürlich auch viel mit allen anderen datengetriebenen Dingen zu tun, mit denen wir heute in der Welt leben. Finde ich, sollte tatsächlich der Statistikunterricht in der Schule Einzug halten. Die Leute sollten aus der Schule gehen und wissen und Statistiken lesen können, wissen, was Wahrscheinlichkeiten sind und was sie nicht sind und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Die Herausforderung steht natürlich darin, zu sagen, okay, wir haben ein Wissen, das wir nicht nutzen dürfen. Ne? Das ist sozusagen, wenn wir eine Institution haben, die irgendwelche Dienstleistungen für Personen bereitstellt und Informationen hat über diese Personen, dann muss sie teilweise wieder besseren Wissens Dinge tun. Ne? Das heißt also, sie hat plötzlich ein Wissen, mit dem sie dass sie nicht darauf nutzen kann, um Leute zu diskriminieren. Und dann kann man aber trotzdem noch fragen, ob man dieses Wissen anders nutzen kann, irgendwie im Hintergrund, ohne dass es dem Einzelnen zum Nachteil gereicht, dass man aber zum Beispiel, keine Ahnung, Risiken umschichtet, keine Ahnung, Rücklagen bildet, Rückversicherungen abschließt oder wie auch immer, um Risiken besser zu verteilen. Und dafür können dann diese Daten ja trotzdem weiterhin genutzt werden.
Aber ich frage mich, ob das wirklich so eine neue Herausforderung ist, vor der wir gesellschaftlich stehen. Denn wir haben doch auch jetzt schon Informationen, die wir zumindest bewerten müssen, die nicht 100% gesichert sind, sondern immer nur auf Wahrscheinlichkeiten beruhen. Und wir haben jetzt schon Institutionen, die Informationen haben, die sie so einfach nicht verwenden dürfen. Ist das was ist daran so neu, mit diesen DNA-Informationen umzugehen, Frau Strawald?
Sie haben recht, das ist jetzt nicht nur auf die Genetik oder genetische Informationen beschränkt. Da ist es einfach nur so verflixt komplex und es betrifft ja in der Regel nicht nur mich. Genetische Informationen sind zwar mein genetischer Fingerabdruck, aber dieser Fingerabdruck hat auch betrifft auch meine Familie, also Verwandte, Eltern, Geschwister, Kinder möglicherweise. Und das ist ein... Das ist eine Dimension, die bei der Entscheidung, ob ich teilnehme oder nicht, meistens außen vor gelassen wird und oft oder zu wirklich dramatischen Problemen führen kann. Der Umgang mit der Information selber ist, da gebe ich Ihnen völlig recht, nichts komplett Neues. Es wird, und da komme ich zurück auf unsere Hausaufgaben, nicht klar genug gemacht, dass wahrscheinlich, wie sich Wahrscheinlichkeiten zusammensetzen, dass es keine Diagnose ist, dass es eine Unsicherheit gibt und wie ich mit Prozentzahlen dann umgehe. Denn mal angenommen, jemand hat ein 20% erhöhtes Risiko für eine Erkrankung, bedeutet das für den einen eine Katastrophe und für den anderen wunderbar 80% bedeutet ja, dass nichts passiert. Also wir gehen ja auch sehr unterschiedlich damit um. Risiken oder Wahrscheinlichkeiten sind eben nicht nur Zahlen, sondern sie erzeugen Gefühle, Emotionen. Und das wird nicht abgefangen und wir müssen im Prinzip ein Setting anbieten, ein Gespräch anbieten. Und das findet einfach nicht statt, bei DTC-Tests sowieso nicht. Und da sehe ich schon wirklich einen Kritikpunkt.
Ja, Frau Bartha.
Ja, ich würde da eben auch die Wissenschaft in der Verantwortung sehen. Ich glaube, es wird, wenn über DNA oder das Genom geredet wird, dann wird eben immer von so Absolutheiten geredet. Darüber haben wir ja auch vorhin schon geredet, dass das sozusagen die Wahrheit in den Genen steckt. Und es kommen halt auch immer neue Studien raus, die dann so kommuniziert werden, oh, jetzt wurden die Gene für das und das gefunden und das, also jetzt zum Beispiel für Intelligenz oder die Gene für das Gen für Alzheimer oder was auch immer. Und da sehe ich eben auch die Wissenschaftlerinnen in der Verantwortung, das irgendwie besser zu kommunizieren, dass es eben nur um Wahrscheinlichkeiten handelt und
einen begünstigenden Faktor in einem größeren System.
Und aber also das Problem ist halt, dass auch innerhalb der Wissenschaft Sachen so kommuniziert werden müssen, dass man immer sozusagen, dass man irgendwas Großartiges Neues gefunden hat und sich selber so da vermarkten muss, um auch Forschungsgelder zu bekommen. Und Da eben auch so der Raum für Selbstkritik oder zu sagen, ich weiß es nicht so genau, es könnte sein, aber wir wissen es nicht so genau. Mhm. Ja, und da sehe ich eine sehr große Leerstelle in der Wissenschaft. Genau.
Okay, also mir scheint so ein bisschen der Knackpunkt zu sein, es gibt den Drang, so eine Art moralische Verpflichtung, langsam seine DNA zu übergeben. Sie wird an allen Ecken und Enden gesammelt. Die Interpretation der Wahrscheinlichkeiten ist eine große Aufgabe, bei der verschiedene Leute mitspielen müssen. Schule, hat Michael Seemann gesagt, Wissenschaft auch, dass sie eben kommunizieren, dass Gene nicht 100% XY bedeuten, sondern immer nur Wahrscheinlichkeiten ausdrücken. Wann machen wir denn hier alle in der Runde so einen Test? Frau Strawald, wann geht's los?
Ich möchte keinen Test machen.
Warum nicht?
Weil ich ehrlich gesagt nichts von diesen Informationen für mich persönlich erwarte.
Okay. Haben Sie mal einen gemacht, Frau Bartha?
Ich mache das sicher nicht.
Aber Sie können auch der Allgemeinheit dienen, indem Sie das auch zu, sagen wir mal, offenen Projekten hochladen.
Nein.
Warum nicht?
Ja, weil es mir geht es vor allem um die Datensicherheit. Das sind sehr private Daten, die auch eben, wie Frau Strawald gesagt hat, nicht nur mich betreffen, sondern meine Familie. Ich weiß ja nicht, ob meine zukünftigen Kinder vielleicht wollen, dass es solche Daten über sie online irgendwo verfügbar sind. Außerdem weiß man nie, sozusagen, auch wenn die Datenbanken sicher und abgeschlossen sind, die können ja auch gehackt werden.
Michael Seemann, was ist der nächste Schritt?
Also bei OpenSMP können sie nicht gehackt werden, weil sie sind sowieso abrufbar. Also,
was ist Ihr nächster
das
Schritt?
Die Lösung.
Was ist Ihr nächster Schritt?
In der Richtung weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe da jetzt nicht weiter mich beschäftigt. Was mich jetzt interessiert, ist tatsächlich, was neue Auswertungsverfahren gibt. Also wir reden ja in anderen Bereichen schon sehr lange über Machine Learning und die Kraft, die jetzt da gerade rausgeht. Und mich würde interessieren, welche krassen neuen Erkenntnisse mit dieser neuen Datenauswertungsmethode auf Bezug auf Gendaten passieren wird.
Aber da haben wir noch keine Erkenntnisse. Bitte um eine kurze Antwort.
Ich weiß es nicht.
Frau Strawald?
Ja, es gibt schon die Bemühungen. Also das ist genau das Ziel, dass wir immer besser werden, mehr Faktoren einbeziehen, um tatsächlich bessere Vorhersagen machen zu können.
Wunderbar.
Dabei sind genetische Daten nur ein Puzzle.
Das war das Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Alle Infos gibt es bei breitband.deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Philipp Banse. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.